Ja, die Tür von Luther, da ist sie wieder. Das vierte Thema hat mit Ich zu tun, mit uns selber, mit mir, mit Luther selber. Er hat diese Thesen angeschlagen, sicherlich nicht diese Thesen und sicherlich nicht an diese Tür, die steht nämlich in Sahn, soweit ich weiß. Aber dennoch, so eine Wahrheit an eine Tür anzuschlagen, das hat ja schon was. Wenn es da also um den Glauben geht, um das Bekenntnis, um Bibel, um Gnade, um Christus, um all diese Dinge, das ist schon etwas, wenn da eine Person, ein Mensch mit ein paar Nägeln an so eine Kirchentür geht, nun gut, nun hat er da ja auch gepredigt. Wahrheit. Es ging Luther um die Wahrheit. Es ging Luther um die Wahrheit, ob die Gnade zählt oder das Geld und der Ablassbrief. Muss man sich die Gnade Gottes erkaufen durch möglichst Geld und dann bekommt man einen Ablassbrief, hat einen Stempel und die Unterschrift des Papstes drauf oder so irgendwas? Oder geht es als Geschenk, als Gnade aus der Hand Gottes? Es ging Luther um die Wahrheit. Das ist natürlich ein sehr großes Wort, Wahrheit. Als Jesus mit Pilatus zusammen ist und Pilatus nicht genau weiß, warum wird dieser Mensch eigentlich angeklagt? Wir gehen ja auf die Osterzeit, auf die Karfreitagszeit zu. Weshalb wirst du eigentlich angeklagt? Da sagt Jesus, ich stehe hier, um Zeugnis zu geben, um der Wahrheit willen. Und Pilatus sagt, was ist Wahrheit? Ist das alles? Ist das tatsächlich, bin ich zu weit weg? Ist das tatsächlich alles, dass du hier um der Wahrheit willen stehst und da draußen toben sie, weil es um die Wahrheit geht? Ich finde nichts Schlimmes an diesem Mann. Er geht raus und sagt es den Leuten, was habt ihr gegen den? Viele Philosophen haben sich darüber den Kopf zerbrochen. Was ist denn eigentlich Wahrheit? Andersherum gefragt, was wäre denn, wenn man die Wahrheit gefunden hat? Was wäre denn, wenn ich die Sachen gefunden habe, die, so viele Philosophen ja gesagt haben, was die Welt im Innersten zusammenhält? Wenn ich das Betriebssystem des Lebens gefunden hätte und wüsste, wie man es installieren müsste. Wenn ich den Weg des Lebens gefunden hätte für mich, für alle. Was wäre denn, wenn ich die Wahrheit gefunden hätte, wenn es mir so gegangen wäre, wie vielleicht Luther? Was macht man denn da so, wenn man Wahrheit findet? Wahrheit suchen ist sicherlich eine ganz nette Sache, da kann man suchen, ganzes Leben lang. Was wäre denn, wenn ich es gefunden hätte? Was würde ich denn wohl tun? Wie würde das denn aussehen? Was würde denn passieren? Würden wir vielleicht genauso irritiert oder gelangweilt reagieren und sagen, aha, da ist Wahrheit gut, abgehakt, habe ich sie endlich gefunden, kann ich mit anderen Sachen weitergeben? Also Schublade auf, Wahrheit rein, Schublade wieder zu. Wie würde ich damit umgehen? Was würde sich denn da verändern? Johannes 14, Vers 6. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ich es denn so gefunden habe. Was mache ich mit so einer Aussage, die Jesus so vollmundig in den Mund hineinnimmt? Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung, ich bin außerdem noch das Brot und das Wasser des Lebens und der Weinstock und all diese anderen Sachen, die Tür und so weiter, der gute Hirte. Ich bin's. Wenn ich die Wahrheit gefunden hätte, das Zentrum des Lebens gefunden hätte, wie geht's dir dann? Nun weiß ich von Jesus und das war's. Ist ja ganz nett, aber andere Dinge sind wichtiger. Wahrheit, ist Wahrheit eine Information, eine Wahrheit, die man abspeichert. Dort ist die Wahrheit, aha, jetzt weiß ich's und fertig ist. Mal ein Experiment. Was würdet ihr sagen, wenn jemand auf euch zukommt und sagt, sag mal, Jan oder Dominik oder wer auch immer, ich schaffe das nicht, Windows Quattro zu installieren. Hast du das schon geschafft? Wie würde man reagieren? Windows Quattro? Kenne ich nicht. Was ist das? Neues Betriebssystem? Habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie gehört. Du hast das schon? Was kann denn das? Was für Möglichkeiten hat es denn? Ist das wieder so ein Fenstersystem oder kann ich das mit Sprache? Ja, da war ein großes Mikro, so eine Mikroanlage davor. Kann ich das mit Sprache steuern? Wie muss ich das installieren? Nee, habe ich nicht, interessiert mich. Wie würdest du mit so einer Information umgehen? Hast du schon Windows Quattro installiert? Ich schaffe das nicht, kannst du mir dabei helfen? Wie geht denn das? Habe ich auch noch nicht. Das ist ja nur eigentlich eine Information, aber würden dir nicht auch die Finger jucken zu gucken, ja, was kann denn so ein System, was würde das dann machen, so ein Betriebssystem, habe ich noch nie gehört, weiß ich nicht, kann man das mit Sprache steuern, das lässt uns ja nicht cool, so eine Information, aha, es gibt Windows Quattro, ist mir völlig egal. Wir würden doch uns auf den Weg machen, zu irgendeinem Geschäft gehen und sagen, haben Sie dieses neue Betriebssystem schon? Ich würde das gerne haben. Kann man das? Weiß ich nicht. Was ist das denn für ein Betriebssystem? Kenne ich auch nicht. Was mache ich mit einer Information? Müsste nicht die Frage nach Wahrheit etwas sein, was dann mein ganzes Leben neu aufspielt, neu installiert? Es gibt tatsächlich nicht Windows Quattro, aber es gibt von Nvidia Quattro. Ich habe mir die Dinger mal angeguckt. Neue Grafikkarten. Das sind keine Grafikkarten, so wie ich sie früher kenne. Das sind ganze Kästen. Da ist der Kühler, das heißt, also der Lüfter so groß, da kannst du wahrscheinlich einen ganzen Kühlschrank mit antreiben. Und die Grafiktreiber dafür sind super schnell. Ich lese das mal vor. Nvidias neue Grafikkarten der Quattro-Serie sind für High-End-Workstations optimiert, können ihre Stärken beispielsweise bei der CAD-Anwendung ausspielen. Sie sind optimiert für OpenGL-Anwendungen, haben eine sehr hohe Auflösung jenseits der im Consumer-Bereich üblichen 1280 x 1024 Pixel. Also super schnell und super genau. Wenn du das aufspielst, kannst du jeden Gegner mit dieser Grafikkarte, der kriegt dich nicht weg. Du bist schneller, du kannst genauer gucken, du weißt, wo die Gegner hinhauen, du kannst schneller wegspringen. Absolut. Hoffentlich haben deine Gegner das noch nicht installiert. Und es fangen die Finger an zu jucken. Und wenn du vielleicht nachher zu Hause bist und Nvidia Grafikkarte von der Quattro-Serie dir anguckst, diese Kästen, vielleicht denkst du dann an diese Predigt. Was machen wir mit so einer Information, Windows Quattro oder Nvidia Quattro oder was auch immer, das neueste Betriebssystem? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir die Wahrheit gefunden haben, wenn wir ein neues Betriebssystem gefunden haben, etwas, was mit Sprache sich installieren lässt und steuern lässt. Das wäre es doch nicht mit Maus oder Touchscreen oder so irgendwas, sondern mit Sprache oder was auch immer. Das wäre es doch. So eine Info, das macht doch was mit mir. Und genauso ist das diesem Luther so gegangen. Bisher kannte er Gott nur als jemand, der ein brutaler, ein genauer Richter ist, ein Richter, der alles gnadenlos richtet. Er und seine Zeitgenossen hatten Angst vor Gott. Hoffentlich kommen wir diesem Gott nicht nahe. Was muss ich machen, um einen gnädigen Gott zu bekommen? Das heißt, die Entdeckung des Evangeliums ist für diesen Mann so wie die Entdeckung eines neuen Betriebssystems. Plötzlich ist der Glaube auf einer ganz anderen Ebene, wird ganz neu aufgespult und kann mit ganz neuen Dingen operieren. Nicht mit Geld und Angst und Ablassbrief des Papstes und all diesen Dingen, ich muss irgendwas leisten, sondern Gott ist ein liebender Vater, der mir alles das schenkt in Jesus Christus. Was macht man mit so einer Wahrheit? Was würdest du machen, wenn du ein neues Betriebssystem gefunden hättest und dein bester Freund hat noch das alte XP oder Windows 98? Was mit was spielst du denn? Hast du ja gar keine Chance, in unsere Gruppe kommst du nicht rein. Ich können wir nicht gebrauchen, hast einen viel zu lahmen PC. Wir würden doch allen Leuten auch sagen, da ist was Neues aufgespielt, da ist was Neues, da ist das, was eigentlich absolut alles andere tops. Würde ich meinem besten Freund so eine Wahrheit vorenthalten, zumal wenn ich mit ihm zusammen in einer Internetgruppe bin und ja auf ihn und seine Spielfähigkeiten angewiesen bin? Ich würde ihm doch sagen, hör mal zu, da gibt es einen Gott, der hat das ganz neu geregelt, die Frage nach Schuld und Sünde und all diesen Dingen. Luther ist persönlich getroffen. Zuerst ganz vorsichtig, er denkt, na, das gibt's doch gar nicht, habe ich was ganz Neues entdeckt, diskutiert das mit seinen Studenten und dann wie ein Stein ins Wasser schlägt das ganze Zeug größere und immer größere Wellen. Wahrheit ist ja nicht nur eine bloße Information, dass es jetzt irgendwie anders ist, sondern es hat Auswirkungen auf mein ganzes Leben. Jesaja 53, ein Predigttext. Er war der allerverachtetste und unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug aber unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Gott bereitet seine Gnade vor und informiert über den Propheten dann sein Volk Israel. Ich bin dabei, ein neues Betriebssystem aufzuspielen und zu programmieren. Bald ist es fertig, bald kommt es. Ihr müsst da einiges korrigieren. So stelle ich mir das vor. Und derjenige, der das neue Betriebssystem, den Glauben neu findet im Neuen Testament und dann solche Texte im Alten Testament findet und merkt, das ist nicht nur ein Zufall, sondern das hat Gott geplant, das ist mehr als nur irgendwo zufällig zusammengestrickt. Suche nach Wahrheit. Die Wahrheit über den Gottesknecht. Der Minister aus Äthiopien, der Finanzminister, der Kandake, so heißt die Königin in Äthiopien, während der Pharao in Ägypten, der König heißt Pharao und die Königin in Äthiopien halt Kandake, der ist auf der Suche nach der Wahrheit. Wer ist Gott? Der ist auf der Suche nach der Lebenswahrheit für ihn und macht sich auf die Suche, reist von Äthiopien den Nil hoch, dann bis nach Jerusalem, auf der Suche nach Wahrheit, nach Gott, nach seiner Gnade, besucht den Tempel auf dem Tempelberg in Jerusalem, kauft sich eine Schriftrolle des Propheten Jesaja. Er muss sehr gebildet sein, er kann offensichtlich Hebräisch, Althebräisch im Original lesen, liest den Propheten Jesaja, genau diese Stelle, die wir gerade gelesen haben, und versteht nichts. Auf der Suche nach Wahrheit. Es gibt keine schlimmere Situation, als dass man in so etwas hineingerät. Man sucht die Wahrheit, man schlägt das Wort Gottes auf und versteht nur Bahnhof. Das ist der Hintergrund des Predigttextes, den ich mit euch lesen möchte. Apostelgeschichte 8. Philippus bekam vom Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg. Als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf seiner Rückreise. Der Äthiopier saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort, halte dich neben ihn. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn auch, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann und er bat Philippus aufzusteigen, um sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren kein Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über seine Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus: Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von einem anderen? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Philippus sagte: Wenn du mit aufrichtigem Herzen glaubst, kannst du getauft werden. Ja, antwortete der Äthiopier, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Da befahl er, den Wagen anzuhalten. Und beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser. Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt, und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Der macht sich auf den langen Weg nach Jerusalem, weil er den Eindruck hat, dort könnte man die Wahrheit über Gott finden. Das ist nicht wenig. Damals gab es keine Autos, damals gab es keine S-Bahn, damals gab es keine was auch immer, wahrscheinlich mit irgendeiner Sänfte, vielleicht auch mit irgendeinem Pferd oder mit irgendeinem Fuhrwerk. Um die Wahrheit zu suchen, machen sich viele Menschen viel, viel Mühe. Das kostet eine Menge Geld, auch die Reise, alleine schon die Ernährung während der Reise. Was muss er sich da alles kaufen? Und dann ist man auf der Rückreise und er hat sich eine Rolle des Propheten Jesaja gekauft. Als wir damals in Israel waren, haben wir von oben sehen können, wie in Quasaba sich eine Synagoge eine Rolle des Propheten, was auch immer, leisten konnte. Und sie haben dann mit Lautsprecher auf die Straße posaunt, wer gespendet hat, so viel Schekel derjenige, so viel Schekel derjenige. Und derjenige, der dann gespendet hatte, durfte mit dem Rabbiner und der Rolle einmal tanzen um den Lautsprecherwagen und dann kam der Nächste. Das heißt, da müssen schon viele, eine ganze Synagoge spenden, bis man so eine Rolle irgendeines Propheten aus der Heiligen Schrift sich leisten kann. Und dieser Mann kauft einfach ein Stück für sich persönlich und dann liest er darin und versteht Bahnhof. Es gibt nichts Schlimmeres. Kannst du dir vorstellen, du hast die Wahrheit und kennst sie und neben dir gibt es jemanden, der sagt, ich verstehe das nicht. Ich kriege das nicht, das muss mir jemand erklären und ich weiß nicht wie und wer. Und du denkst in deinem Herzen, Edge, ich wüsste es, aber ich sag's dir nicht. Geht das? Wie soll ich das verstehen, wenn niemand mich anleitet? Es gibt neben dir Menschen, die wissen vom Evangelium gar nichts. Und du hast es vielleicht schon 10, vielleicht schon 15 Mal, vielleicht schon 100 Mal, vielleicht schon, wie oft hören wir pro Jahr Predigten? Es gibt Menschen, denen geht es genau wie dieser Äthiopier und der hat sich Mühe gegeben. Vielleicht hat er Hebräisch studiert, vielleicht ist er Jude, vielleicht was auch immer. Die Reise nach Jerusalem kostet viel Geld und wahrscheinlich diese Schriftrolle nochmal das Doppelte. Und er kriegt es nicht auf die Reihe und es gibt Menschen auf der anderen Seite, die könnten es ihm erklären und halten den Mund. Das wäre fatal. Wie soll ich es verstehen, wenn niemand mich anleitet? Hast du schon mal jemanden angeleitet, das Evangelium zu verstehen? In seiner Sprache, in seiner Kultur, in seiner Ausdrucksweise? Oder sagst du, oh, meine Zeit, ja, versteht das ja doch nie. Und was soll in Äthiopien schon das Reich Gottes? Sind das sowieso alles, weiß ich nicht, irgendwie, haben wahrscheinlich eine andere Hautfarbe, solche blöden Leute. Mit dem Äthiopier rede ich doch gar nicht erst. Was ist das mit der Suche der Wahrheit, wenn du die Wahrheit für dich behältst? Wenn du das Evangelium kennst und neben dir haben Menschen noch vor Gott Angst und können mit Gott nichts anfangen oder glauben, dass es ihn nie gegeben hat. Wie soll ich das verstehen, wenn niemand mich anleitet? Gott sieht sein Bemühen und fügt dann die Dinge zusammen. Und es braucht so jemanden wie den Philippus, den Geburtshelfer. Und für Philippus ist das sicherlich auch eine etwas merkwürdige Situation. Philippus, geh auf die Wüstenstraße, sie ist menschenleer, übersetzt Luther. Ja, das ist ein Auftrag. Wenn du irgendwie prüfen solltest, ob Gott dich dahin schickt, was würdest du sagen? Wüstenstraße ist keiner. Gott sagt auch selber, die ist menschenleer. Was soll ich denn da, Herr? Ich muss mich verhört haben. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Was ist das für ein Auftrag? Geh auf eine Straße, die menschenleer ist. Es braucht aber solche Leute, die in der Lage sind zu hören, die bereit sind, auch die merkwürdigsten Aufträge zu erfüllen und im Gehorsam loszugehen. Stell dir vor, Philippus hätte gesagt, so ein Mist, heute Nachmittag kommt Fußball. Kann ich auch morgen gehen? Ist doch dieselbe Straße, ist doch der gleiche Wüstensand. Ob ich nun heute oder morgen den Wüstensand platt trete und keiner kommt, das muss doch eigentlich egal sein. Stell dir vor, heute Nachmittag ist Fußball. HSV spielt nicht, die haben es gestern schon hinter sich gebracht. Wie soll ich's verstehen, wenn niemand mich anleitet? Wie soll jemand anleiten, wenn die Leute, die es können, es nicht tun und nicht gehen und nicht gehorsam sind? Geh auf die Straße durch die Wüste und übrigens, die ist menschenleer, wollte ich dir nur mal sagen. Aber geh. Was für ein Auftrag. So ein Finanzminister. Trump hat ja Merkel nicht mal die Hand geschüttelt, jedenfalls beim zweiten Mal nicht. Schüttelt man so einem Finanzminister, der Kandake, der ist wahrscheinlich in Gold und Silber gekleidet, kann man dem einfach die Hand geben? Dieser Typ sagt, setzen Sie sich mal zu mir, ich verstehe das nicht. Welcher Finanzbeamte würde sowas sagen? Ich verstehe alles, setz dich hin, ich erkläre es dir. Finanzbeamte sind da ganz anders gepolt, die wissen alles und kennen jede Steuererklärung. Und plötzlich sagt so jemand, ich habe keine Ahnung, das passiert nie. Jedenfalls mir ist das noch nie passiert. Das war immer umgekehrt. Gott muss schon Humor haben, solche Leute zueinander zu führen. Den Philippus auf eine menschenleere Straße zu schicken und den Finanzbeamten, der wahrscheinlich in Gold und Silber gekleidet ist, vielleicht noch eine Krone auf dem Haupt hat oder irgendwie so aussah, als ob er ein ganz wichtiger Mann war. Und der sagt, bitte setz dich zu mir, ich verstehe es nicht, ich komme damit nicht klar. Hohe Beamte haben nicht diese Art Herzenshaltung und auch wahrscheinlich nicht eine einladende Ausdrucksweise, es so zu sagen. Aber er sagt, ich brauche dich, du musst es mir erklären. Wahrheit ist etwas, was dann ins Herz fällt. Philippus nimmt diesen Moment oder dieses Wort, was da steht. Und das ist Jesaja 53, das ganze Kapitel. Und wenn er von Jerusalem bis nach Gaza geschafft hat, die 53 Kapitel in Hebräisch zu lesen, dann muss er schon gut Hebräisch können. Und dann muss er wirklich Hunger haben nach dem Wort Gottes. Du kannst sicher sein, dass Gott, wenn er dich aussendet, in vorbereitete Situationen hineinschickt. Und dass, wenn du wirklich auf Gott hörst und in der Lage bist, auch solche Aufträge auszuführen, dass er dich sendet in Situationen, die er vorbereitet hat, die er zugeschnitten hat und passgenau ineinander führt. Oder es ist Fußball für dich nachmittags und der Sessel ist viel bequemer. Das ist die Alternative. Natürlich ist das auch die Alternative. Die Wahrheit fällt aber in sein Herz. Er kann das annehmen. Es fällt offensichtlich wie Schuppen von seinen Augen und er sieht den Knecht Gottes, der leiden soll und gelitten hat. Er kommt ja kurz nach der Kreuzigung Jesu da an. Die Stadt ist noch voll von all dem, was da passiert ist. Aber interessanterweise, auch jetzt wären ja die Sachen, verschiedene Sachen möglich. Jetzt weiß ich's, Jesus ist der Messias, herzlichen Dank, Sie können nach Hause, ich gehe nach Äthiopien. Tschüss. So könnte man ja mit dieser Information, mit dieser Wahrheit auch umgehen. Oder man könnte sagen, Dankeschön für die Information, ich muss mir das mal überlegen, bekehren tue ich mich später. Wenn man aber die Wahrheit gefunden hat, also wenn man weiß, es gibt von Nvidia die Quadro-Serie und die ist super schnell und gute Auflösung, dann zählst du deine Penunzen in der Tasche und überlegst, kann ich mir das leisten oder nicht? Und du bist morgen im Geschäft und holst dir das Ding, garantiert. Und genauso ist es diesem Mann gegangen. Siehe, da ist Wasser. Nur wann passiert das, dass in der Wüste Wasser ist? Auch das ist etwas, wo man sagt, meine Zeit, das kann doch gar nicht sein. Gut, als wir letzte Reise in Israel, nicht, da haben wir einen Scheibenwischer in der Wüste anmachen müssen, weil es geregnet hat. Es gibt Situationen, die gibt es gar nicht. Scheibenwischer in der Wüste, sowas gibt es nicht, ist uns passiert. Aber wenn man mit dem Verstand daran geht, dann sagt man, das gibt es nicht, kann es gar nicht geben. Wüstenstraße, Wüstensand, Platttreten, was soll ich da? Heute ist Fußball. Oder man sagt, gut, der Herr hat etwas vor und ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich gehe diesen Schritt und das gilt sowohl für den Philippus als auch für den Äthiopier. Wenn man die Wahrheit gefunden hat, will man sie sofort in die Tat umsetzen, garantiert. Wenn man das gefunden hat, was mein Leben anfängt zu verändern oder zu lösen, bei Luther, die Angst vor Gott wird gelöst und plötzlich entdecke ich, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Das macht was mit dir. Da muss dich nicht jemand zur Taufe zwingen. Da muss dich nicht jemand zwingen, nicht das neue Betriebssystem aufzuspielen. Wenn dir ein Freund sagt, nicht, ich weiß nicht, wie das geht, du kannst dir das auch aufspielen, ich darf dreimal bei deinem PC, bei meinem PC und vielleicht bei meiner Großmutter irgend sowas, da sagst du, ja, ja, gib her das Ding. Muss ich probieren. Was kann das? Wenn mir die Wahrheit begegnet, will ich es in die Tat umsetzen und niemand muss mich zwingen. Es ist voll normal, dass der Mann aus Äthiopien sagt, siehe, da ist Wasser in der Wüste. Verrücktes Ding. Was hindert es, dass ich mich in der Wüste taufen lasse? Ja, hör mal, da musst du aber in 2 Jahren wiederkommen. Erstmal Jesaja und dann musst du Jeremia lesen und dann musst du was auch immer. Nicht? All die Schriften, die es im Neuen Testament zu der Zeit jedenfalls noch nicht gegeben hat, die musst du auch noch lesen, dann musst du Vater Unser auswendig und dann 2 Jahre, ich trage mir es in meinen Terminkalender schon mal ein. Taufe gehört zur Bekehrung. Taufe gehört zur Bekehrung. Jedenfalls biblisch ist das so. Man kann Täuflingen so viel auf die Schultern legen, dass sie sich nie taufen lassen. Da musst du noch das machen, hier und da musst du das. Und kannst du auch schon die 10 Gebote und die 10 Plagen auswendig und weißt du, wann das Kyrus-Edikt gewesen ist und all diese Dinge. Heute wäre Taufe gewesen, ja. Es ist voll normal, dass man, wenn man die Wahrheit gefunden hat, sagt, ich möchte jetzt aber Nägel mit dem Kopf einschlagen. Jetzt will ich mich aber festmachen vor Gott. Jetzt möchte ich gerne konsequent sein mit mir und meinem Leben. Möge es sein, ja klar, möge es auch so sein. Wahrheit. Es gibt keine Neutralität bei der Wahrheit. Man muss es prüfen, sicherlich. Dieser Mann aus Äthiopien, der ist weit gereist, eine Menge Kilometer, entweder auf dem Esel oder auf dem Kamel oder wie auch immer er da gereist ist. Er hat sich wirklich das was kosten lassen und hat geprüft und hat sich Schriften gekauft und hat gelesen da drin und findet dann den Gott, der in Jesus gnädig ist. Und ihm geht es genauso wie Luther. Siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich getauft werde? Die Wahrheit über den richtigen Weg. Wenn man den richtigen Weg gefunden hat, ist die Wahrheit über den richtigen Weg, dass es mit dem ersten Schritt anfängt. Ich kenne aber noch nicht den zweiten Schritt und ich weiß nicht, was dann kommt. Und der dritte Schritt ist mir auch noch fremd. Ja, ja, ja. Aber die Wahrheit über den richtigen Weg ist, dass sie mit dem ersten Schritt anfängt, oder? Und dass man manchmal nicht weiß, was dann der zweite Schritt ist und der dritte Schritt ist. Aber der erste Schritt ist genau das, was der Äthiopier hier macht. Nagel einschlagen und sagen, was hindert's, dass ich den ersten Schritt gehe? Ja, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ja, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann mag es wohl sein. Und Philippus steigt mit ihm vom Wagen, tauft ihn im Wasser in der Wüste und ist weg. Und findet sich dann, habe ich nicht mitgelesen, in Aschdod wieder und geht dann bis nach Caesarea. Und der Mann aus Äthiopien geht nach Äthiopien weiter. Man weiß nichts, was aus dem geworden ist. Man weiß nur, dass die äthiopische Kirche, also die koptische Kirche, älter ist als die katholische Kirche. Unabhängig entstanden, unabhängig von dem, was in Rom passiert ist, war in Äthiopien schon eine Kirche, eine funktionierende Kirche. Es ist höchstwahrscheinlich, dass dieser einzelne Mann dann eine Kirche gegründet hat, dass er sein ganzes Volk angezündet hat mit dem Evangelium. Und dass er nicht nur den ersten Schritt gegangen ist, sondern den zweiten und den dritten und ganz konsequent, denn er hat verstanden, es handelt sich um die Wahrheit und die muss mein Volk kennenlernen. Wie soll ich das kennenlernen und verstehen, wenn niemand mich anleitet? Was für eine theologische Ausbildung hat so ein Finanzbeamter? Gar keine. Gründet er die Kirche, die dem muslimischen Ansturm bis heute standhält. Bis heute hat die koptische Kirche in Südägypten und über Ägypten und Äthiopien, bis heute hat sie Bestand. Er gründet eine Kirche, die so stabil ist und hat nicht mal die passende Ausbildung und wahrscheinlich auch nicht das Taufseminar mitgemacht. Bei uns wäre er wahrscheinlich getauft worden. Wahrheit. Wahrheit heißt, dass man tatsächlich den ersten Schritt geht. Luther geht für ihn auch den ersten Schritt. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Er tritt für die Wahrheit ein, er tritt für die Richtigkeit der Wahrheit ein, er tritt aber auch persönlich dafür ein. Ich muss mich dazu verhalten. Ich weiß, dass es nicht nur eine Information ist über Gott. Im Petrusbrief steht, dass auch der Teufel viel über Gott weiß, wahrscheinlich mehr als wir alle zusammen. Und trotzdem ist er nicht erlöst und nicht errettet. Wissen über Gott, dass man sagt, ich bin neutral, danke schön, ich weiß, Jesus ist die Wahrheit, aber er hat mit mir nichts zu tun. Der Teufel weiß wahrscheinlich auch ganz viel über Gott, wahrscheinlich sogar mehr als wir alle zusammen. Und trotzdem ist er nicht erlöst und errettet. Wahrheit, zur Wahrheit gehört, dass ich mich persönlich dazu stelle, persönlich dazu verhalte, dass ich diesen Schritt gehe, aus der Information raus in die Wahrheit, die mich und mein Leben verändert. Die Information, dass es Windows Quattro gibt, vielleicht oder auch nicht, reicht dann nicht aus. Ich müsste es mir kaufen, um zu probieren, was in diesem Betriebssystem stecken würde oder Nvidia Quadro oder was auch immer. Man muss es ausprobieren, um zu wissen, ob es funktioniert und wie es funktioniert, oder? Der erste Schritt ist doch, dass man den ersten Schritt geht. und dass man dann konsequent diesen Schritt geht. Und für Luther heißt das, ich nagle die Wahrheit an meine Kirchentür. Ich nagle die, damit alle, die dran vorbeigehen, es lesen. Es soll nicht etwas sein, was für mich und mein Zimmerchen gilt, sondern ich nagle die Wahrheit an die Welt, damit sie alle Leute lesen können, an die Kirchentür meiner Stadt. Glaube und meine Person gehören zusammen. Glaube ist nicht nur eine Information, dass es einen Gott gibt, sondern dass ich mich zu ihm verhalte, nämlich als Nachfolger, und dass ich seinen Weg gehe und dass Gott mich so schicken kann wie den Philippus. Philippus, da ist eine Wüstenstraße, die ist menschenleer, geh mal hin, du bist der Erste. Und dass ich dann vielleicht auch nicht lange frage und sage, oh, was verdient man da und so, irgendwelche Fragen, sondern dass man hingeht und sagt, okay, wenn Gott mich sendet, dann gehe ich hin. Dann ist das sein Auftrag für mich. Und wenn Gott den Eindruck hat, er müsste dann nach der Taufe den Hubschrauber nehmen oder was da auch immer gekommen ist und ihn dann nach Ashdod, also ein Stückchen weiter hinter Gaza, transportieren, okay. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, aber wenn Gott das machen möchte, er hat keine Zeit mehr, gut, okay, soll passieren. Wahrheit. Gott ist ein lebendiger Gott. Gott ist derjenige, der handelt. Lässt du ihn handeln, sodass seine Wahrheit Dinge verändert? Oder gehen rechts und links an deiner Seite Menschen verloren, weil sie vielleicht mal die Bibel aufgeschlagen haben und, oh, was ist das denn? Wenn mir das keiner erklärt, das verstehe ich nie. Das kriege ich in meinen Kopf nicht rein. Lasst uns miteinander beten. Wer betet?